Ich glaube, wir können aus diesem Spiel vieles daraus ziehen, vieles lernen. Ich glaube, das Resultat zur Halbzeit ist extrem positiv, aber wie man dann mit dieser Führung auch umgeht, es ist uns einfach der zweiten Halbzeit keine Entlastung gelungen, keinen einzigen Konter mit extremer Gefahr.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast hier auf allen sämtlichen Podcast-Plattformen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch. Grüße Fabian nach dem 3:3 in Freiburg, nach einer aufregenden Tour vor Wolfsburg und vor dem Pokalspiel gegen Wolfsburg. Grüß dich, hi.
Ja, grüß dich, Kevin. Spannende Tour, aufregende Tour. Borussia holt einen Punkt. Ich glaube, auf der Hinfahrt haben wir ganz klar gesagt, den Punkt würden wir unterschreiben. Zur Halbzeit mit Sicherheit ein bisschen anders. Kurz vor Schluss hofft man dann natürlich auch, dass Borussia diesen Sieg dann über die Zeit bringt. Letztlich ist es dann nur ein Punkt, aber ich muss auch sagen, wenn man sich den ganzen Spielverlauf anschaut, dann ist es natürlich okay.
Ja, es war eine tatsächlich sehr, sehr wilde Tour, wie auch schon angekündigt wurde. Wir hatten ja keine Übernachtung in Freiburg, deswegen am Ende waren es, glaube ich, schlappe 27 Stunden, bis ich dann zu Hause die Tür aufschloss, gegen 7.30 Uhr in der Früh am heutigen Sonntag. Hast du es mittlerweile schon so ein bisschen verkraftet oder kickt die Müdigkeit jetzt doch hier am Sonntagabend ordentlich rein?
Nee, ich bin schon sehr müde. Also nach der Aufnahme werde ich mich auf jeden Fall ins Bett legen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Die 3-4 Stunden Schlaf heute Morgen haben nicht viel rausgeholt. Und jetzt wird es Zeit dann gleich fürs Bett. Ja, war eine spannende Tour. So, immerhin haben wir ja diesen einen Punkt. Ich glaube, das ist so das Versöhnlichste. Und ich war einfach nur froh, als ich dann heute Morgen in die Tür wieder rein bin.
Ja, so ging es mir auch. Immerhin neben dem einen Punkt, den wir aus Freiburg mitgenommen haben, über den wir ja auch jetzt gleich mal ein bisschen breiter diskutieren müssen, weil mit dem einen Punkt jetzt nach dem Spielverlauf können wir nicht zufrieden sein. Aber wir haben immerhin auch noch gute Leute kennengelernt. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den Sportclub aus Espeln. Sehr, sehr interessante Truppe. Gute Jungs dabei gewesen und jetzt gehen wir rein in unsere Folge. Nach dem 3:3 in Freiburg, wir waren auf dem Hinweg uns einig, wenn wir da was Zählbares mitnehmen, ne, dann haben wir eigentlich jetzt tatsächlich einen guten weiteren Schritt gemacht. Nach dem Spielverlauf sieht die Welt aber dann doch ein bisschen anders aus. Also irgendwie kriege ich es immer noch nicht ganz gepackt, dieses Spiel. Ganz, ganz merkwürdig.
Ja, ganz merkwürdig natürlich, weil Borussia so unterschiedliche Gesichter gezeigt hat. Ne? Am Anfang doch echt schwach die ersten 10, 15 Minuten, dann eine gute halbe Stunde, um dann in der zweiten Halbzeit defensiv einigermaßen okay zu stehen, also aber natürlich vorne null Entlastung zu haben. Und das waren so drei Gesichter in einem Spiel, die man da von Borussia gesehen hat. Und das macht es natürlich schwer, so ein abschließendes Fazit auch zu fällen.
Gehen wir zunächst, wie ihr es gewohnt seid, in die Aufstellung rein. Auch darüber haben wir auf dem Hinweg durchaus uns den Kopf zerbrochen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die Mannschaft stellt sich nicht von selbst auf. Jetzt hat am Ende Seoane wieder die Viererkette ins Rennen geschickt. Es war letztendlich so ein 4-2-3-1. Alassane Plea rückte rein nach seinem starken Spiel im Bundesliga-Match gegen die Heidenheimer. War er im Pokal gegen Heidenheim draußen gewesen. Plea also in der Mannschaft, Weigel und Reitz auf der Doppel-6, Plea davor und auf den Außen Gumu und Honorat, der auch zurückkehrte. Also für Robin Hack hat die tolle Leistung im Pokalspiel jetzt nicht für ein Startelf-Mandat gereicht und vorne natürlich Jordan deutlich vor Thomas Schwanscherer aktuell anzusiedeln. Dein Blick auf die Aufstellung?
Ja, wir hatten ja auch ein bisschen drüber diskutiert. Ich glaube, wir waren am Ende schon recht nah dran. Wir hatten tatsächlich mit einer etwas defensiveren Formation gerechnet. Ich glaube, die größte Überraschung war, dass auch in diesem Spiel jetzt wieder Florian Neuhaus ja auch gar nicht zum Zug kam am Ende. Und da muss man schon sagen, das ist mittlerweile schon so die, würde ich sagen, größte Überraschung, dass wir komplett auf Flo Neuhaus verzichten momentan. In allen Phasen, auch gegen verschiedenste Gegner. Schon ein kleiner Fingerzeig und mit Sicherheit keine einfache Situation momentan für Flo Neuhaus.
Dann gehen wir mal rein in die Analyse. Die ersten 10 Minuten, die erste Phase war wirklich richtig, richtig schlecht. Das haben wir auch schon häufiger erlebt. Jetzt hatten wir zumindest das Glück, dass es nur 1:0 stand, denn so hart muss das Urteil ausfallen. Also im Prinzip muss es bereits vor dem Führungstreffer der Freiburger in der 8. Minute durch Lukas Höhler schon mindestens 1:0 stehen. Also das war ein ganz, ganz schlechter Start ins Spiel und Bislang hatten wir diese schlechten Starts vor allen Dingen nach Länderspielpausen. Das war jetzt dann etwas Neues, dass es jetzt auch aus dieser englischen Woche heraus so schlecht in die Partie ging.
Die Frage ist natürlich, warum dauert es dann manchmal so ein bisschen, bis Borussia da auf Betriebstemperatur ist. In den Spielen gegen Heidenheim war es ja genau andersrum jetzt. Da war Borussia irgendwie von Minute 1 an da und in Freiburg jetzt wieder nicht mehr. Ja, man muss froh sein am Ende. Das war Glück, dass es da nur 1-0 steht. Und danach konnte sich die Mannschaft so ein bisschen aufrappeln und hat zumindest mal versucht, ein bisschen nach vorne zu spielen. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis es wirklich zwingend wurde. Und so richtig zwingend wurde es natürlich dann auch eigentlich zum allerersten Mal, als dann noch das 1-1 gefallen ist.
Und auch dieses Tor resultierte mal wieder aus einer Standardsituation. Also die Standards sind eine Stärke in dieser Spielzeit, nicht nur Eckbälle. Diesmal der Freistoß von Franck Honorat, seine Paradedisziplin. Luca Netz ist es dann, meine ich, der den Ball weiterleitet auf Jordan und der köpft dann diesmal den Ball ins Netz aus einer ähnlichen Position wie er gegen Heidenheim. Leider, ich glaube, weil dann der Heidenheimer Verteidiger noch kurz vor der Linie rettete, eben nicht erfolgreich gewesen ist. Also Jordan mit dem 1-1 mehr oder weniger aus dem Nichts. Und das war dann aber so ein richtiger Schockmoment für das Freiburger Spiel. Also danach hatten wir viel mehr Zugriff im Mittelfeld und so resultierte ja dann auch das 2-1. Ne? Also wo wir den Ball im Mittelfeld gewinnen und dann Player tatsächlich eigentlich von der Mittellinie nach vorne rennt und einfach nicht angegriffen wird von Kollege Lienhardt. Also das war ein überragendes Tor zum 2-1.
Ja, wie er Lienhardt dann mit einer Körpertäuschung stehen lässt, da kann man sich natürlich jetzt fragen, ist das schlecht von Lienhardt oder ist das einfach nur gut von Player? Ja, das war wirklich sehr, sehr gut gemacht und dass er dann vorm Torwart eiskalt bleibt und den Ball vorbeischiebt zum 2-1. Großartig und spätestens in dem Moment habe ich plötzlich gedacht, hier könnten wir heute was mitnehmen tatsächlich und war dann ganz optimistisch, dass wir zumindest mal was holen können und dieser Optimismus ist in den Minuten danach auch geblieben, weil ich finde, Borussia ist dann auch weiterhin dran geblieben und auch diese Viertelstunde da vor der Pause, mit der konnte ich sehr, sehr gut leben, mit dem, was Borussia da gezeigt hat. Und nicht zuletzt, weil man dann noch einen Elfmeter rausgeholt hat, sondern auch, weil man durchaus dran geblieben ist und sich teilweise auch tief in der Hälfte der Freiburger festsetzen konnte.
Und wir haben eben in der Phase auch dann Elfmeter provoziert, eine Situation, die man schwer hat überblicken können aus dem sehr weit entfernten Gästeblock. Also es ist ja alles vor der Freiburger Kurve passiert, was dann Torszenen da war in der ersten Halbzeit. Letztendlich wurde Jordan umgerissen, auch hier war Lienhardt der Schuldige und der VAR hat sich eingeschaltet. Felix Brüch hat am Ende dann, man hatte schon irgendwie kommen sehen, hat am Ende dann auf Elfmeter entschieden und dann wurde es ja erstmal so richtig wild, denn dann begann dieses ganze VAR-Schauspiel mal wieder auf eine noch weitere Ebene und eine noch absurdere Ebene, wo ich dann am Ende auch sage, also es macht einfach keinen Spaß mehr. Natürlich profitieren wir davon und natürlich mag Artubolo da Zentimeter vor der Linie gestanden haben, aber das ist einfach ein völlig durchtechnokratisierter Fußball, den will niemand mehr. Und ich meine, wir profitieren davon, dass Weigl den verschossenen Elfmeter wiederholen darf und dann Artubolo verlegt und wir 3-1 führen. Aber trotzdem, also in erster Linie war man wieder sowas von genervt von dem Schwachsinn, weil man so eine schöne VAR-freie Zone im DFB-Pokal hatte.
Kann ich gar nichts hinzufügen. Das ist so. Ich meine, wir haben jetzt einmal unter dieser Regel gelitten, jetzt haben wir einmal zumindest ergebnistechnisch profitiert. Ich glaube, am Ende verlieren alle Zuschauer, weil du einfach die Emotionen komplett rausnimmst und wenn ein Elfmeter von einem Torwart gehalten wird, ja, kannst du ja nie sicher sein, ob der Schiedsrichter danach nicht doch sagt, ach nee, müssen wir nochmal machen. Ich finde, es ist schon eine spannende Herangehensweise, dass man gerade in diesem Duell Torhüter gegen Elfmeterschütze, in dem der Torwart ja schon im großen Nachteil ist, dann aktuell den Torwart noch mal mehr benachteiligt mit dieser engen Auslegung dieser Regel, dass der Torwart auf der Linie zu stehen hat. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist diese Regel halt auch wirklich absoluter Wahnsinn auf dieser Linie. Ja, wenn man das wirklich ernst nimmt und sich nur auf dieser Linie bewegt, dann ist eine Abwehrchance ja wirklich auch viel geringer als ohnehin schon.
Ja, vor allen Dingen, man muss halt sich genau wie bei Handspielen einfach mal damit beschäftigen, dass man da ein bisschen sachlicher und lebensnah dran geht an die Bewertung von solchen Situationen. Also es kann ja durchaus gute Argumente dafür geben oder da bin ich dann auch dabei, wenn jemand wirklich da total rumhampelt und einen halben Meter vor der Linie steht, dass man das dann wegpfeift, ne? Weil so geht's dann auch nicht. Aber wenn es hier um Zentimeter geht, also wo sich kein Gladbacher beschwert, es ist wirklich komplett anstrengend geworden. Einzig Gute, wir hatten das Glück in der Szene, dass es wiederholt werden konnte. Weigel trat an, müsste sein zweites Elfmeter-Tor gewesen sein seit Stuttgart in der vergangenen Saison. 3:1 Führung für Borussia und danach ging es sogar noch weiter. Ngumu mit dem Pfostenschuss war aber abseits da in der letzten Szene vor dem Pausenpfiff, aber in der Phase sehnte sich der Sportclub einzig und allein nach dem Halbzeitpfiff. Das hat man ganz stark gemerkt.
Ja, das hat man gemerkt. Ja, dann war Borussia natürlich auch irgendwie froh nach dieser Verletzung von Jordan kurz vor der Pause, der dann ausgewechselt werden musste und für den dann auch Robin Hack gekommen ist. Auch das natürlich in gewisser Weise ja, eine aktuelle, kann man vielleicht auch in Hierarchien deuten, dass nicht eben Chwancharah eingewechselt wird, sondern Robin Hack in der Situation. Und mit dieser Auswechslung war klar, dass sich Borussias Spiel ein bisschen verändern würde in der zweiten Halbzeit. Und da war man auch dann so ein bisschen, glaube ich, auf beiden Seiten ehrlicherweise froh, dass dieser Halbzeitpfiff kam und Borussia sich auch nochmal neu sortieren konnte. Und dann in der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass doch der SC Freiburg von dieser Halbzeit eher profitiert hat und sich in der Halbzeit auf jeden Fall etwas besser ausgerichtet hat.
Ja, ist so das alte und bekannte Lied, gerade auch als Gladbach-Fan. Wir kennen es ja nun auch zuhauf aus den letzten Jahren, dass teilweise beruhigend wirkende Vorsprünge eben nicht ins Ziel gerettet werden konnten. Und so eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit ist halt auch immer gefährlich, weil du weißt, die gegnerische Mannschaft, die so ein bisschen geschockt ist, kann sich nochmal sammeln. Und wenn du mit einem Tor Führung in die Halbzeit gehst, ne, und dann so ein Spiel vielleicht eher so weiterläuft wie in der ersten Halbzeit, du hast vielleicht als Mannschaft, die führt, noch nicht so den Drang, zumindest im Unterbewusstsein, dich auch ein bisschen noch weiter fallen zu lassen, als es dir vielleicht der Trainer mit auf den Weg gibt. Ja, dann ist es halt so, dass es deutlich besser ist, zum Beispiel, wenn so ein Spiel dann erstmal so weiterläuft. Man macht dann vielleicht das 2:0 in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit und dann ist die Wahrscheinlichkeit immer deutlich geringer, dass eine Mannschaft dann nochmal zurückkommt aus einem 2-Tore-Rückstand. Und dementsprechend, ja, wir kennen unsere Pappenheimer und klar, man war so ein bisschen zwecksoptimistisch dann auch, ne? Hat sich da irgendwie Mut zugeredet im Gästeblock, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wieder so ein scheiß 2-Tore-Vorsprung und da kennen wir uns halt, ne? Und in Freiburg, da gewinnen wir sowieso nie und am Ende ist das leider Realität geworden. Sprechen wir mal so ein bisschen über den Ansatz in der zweiten Halbzeit. Das war ja von Grund auf nicht mehr wiederzuerkennen wie in der ersten. Also man hat wirklich den Verwaltungsmodus eingelegt, ohne es jetzt so richtig schlecht zu machen, weil Freiburg hat viel Ballkontrolle gehabt, viel Zirkulation und so, aber lange kam da wenig Gefährliches bei rum. Also es fällt mir immer noch sehr, sehr schwer, das Ganze aus unserer Sicht zu bewerten.
Auf jeden Fall, also defensiv war das ja ganz in Ordnung. Das Ding ist, wenn man dann defensiv auch mal Zweikämpfe gewinnt und Ballgewinn hat, dann muss man auch mal was mit dem Ball machen. Dann muss man entweder für Entlastung sorgen und einmal mal wieder das Spiel komplett in die andere Hälfte verlagern oder eben man nutzt die sich ergebenden Räume und fährt einen Konter und macht in der Phase dann irgendwo das 4-1 oder 4-2 und macht so den Deckel drauf und zeigt auch Freiburg, ey, wenn ihr hier versucht oder glaubt, dass ihr mit allen 10 Spielern 30 Meter vor unserem Tor euch aufhalten könnt und Handball um unseren Strafraum spielen könnt, dann müsst ihr wissen, wir fahren einen Konter und machen das Tor. Und das hat Borussia eben überhaupt nicht gezeigt und das hat Borussia auch dem SC Freiburg nicht signalisiert, dass diese Gefahr bestünde, weil diese Kontersituation, die man im Ansatz hatte, ja auch im Ansatz verpufft sind, da waren die Laufwege nicht gut genug, da war ja, die, da fehlte einiges und so, glaube ich, ja, ist dann, hat man dann ein großes Problem, wenn man dann 45 Minuten nur in der eigenen Hälfte steht und nur verteidigt, dann kann man auch 2 Gegentore kriegen, selbst wenn man eigentlich gut verteidigt. Klingt blöd, ist aber so.
Genau so ist letztendlich dieses Spiel verlaufen. Wir hatten nämlich wenig bis gar nichts nach vorne. Es gab ein paar ganz gute Ballgewinne auch, die wurden dann aber alle verschleppt, beziehungsweise es ist nichts daraus entstanden. Also der einzige Weg schien es gewesen zu sein, den Ball irgendwie nach vorne zu spielen auf Robin Hack, der ja dann kam für den verletzten Jordan noch in der ersten Halbzeit, der natürlich die Bälle aber nicht im Ansatzweise so gut verarbeiten kann, wie es Jordan gelungen ist in der ersten Halbzeit. Und dann hatten wir durch Robin Hack zwar diesen einen Abschluss aus 15, 16 Metern, wo Atubolu dann seinen Mann steht, den muss er aber auch haben. Ne? Das war jetzt auch nichts irgendwie, wo man am Ende einer vergebenen hochkarätigen Chance hinterher trauen muss. Ne? Aber das war halt auch die einzige im Ansatz gefährliche Situation von Borussia Mönchengladbach im zweiten Durchgang. Und das ist dann letztendlich zu wenig, weil es könnte ja ein anderer Weg sein. Zum Beispiel unter Farke wäre man auf Ballkontrolle gegangen. Ne? Aber da hatten wir auch gar nichts. Es gab nicht mal eine Phase von nur 2-3 Minuten, wo wir uns mal ein bisschen entspannen konnten. Also Freiburg hatte spätestens nach ein paar Sekunden wieder den Ball und konnte über Grifo die Bälle verteilen nach außen, konnte flanken, konnte den Steckpass versuchen, was auch alles. Ne? Und dementsprechend, ja, war es ein bisschen mit Ansage, ne? Zumal das 2-3 dann auch viel zu früh gefallen ist in der 70. Minute. Also da war uns ja allen klar, ne? Also wenn jetzt hier das 3-3 relativ früh fällt, irgendwie so alles vor der 90. vor der Nachspielzeit, dann wird es hinten raus sogar noch ganz dünne womöglich, ne? Also das ist ja sozusagen, man kann es positiv sogar zeichnen, selbst so ein Nackenschlag in der allerletzten Spielszene kann man jetzt sogar noch umdeuten und könnte noch sagen, ja hier, vielleicht war es gut, dass das Ding erst dann fällt, weil ansonsten hätte Freiburg noch ein, zwei Bälle nach vorne schlagen können.
Ja, genau, und das war fast schon die Stimmung, die man hatte, so während des Spiels, und ja, spätestens mit dem 2-3 war bei mir so diese Stimmung von wäre schön, wenn wir dieses 3-2 halten, aber ich habe es schon für als realistischer erachtet, dass Freiburg da irgendwie noch das 3-3 macht, und für mich war ganz klar, je später das fällt, umso besser, und es fehlte dann weiterhin die Entlastung, ne? Auch nach dem 2-3. Ich meine, die Chancen, die Freiburg vor dem 2-3 hatte, waren, glaube ich, relativ überschaubar. Bis dahin sah das auch ganz gut aus. Und mit zunehmender Spieldauer, mit zunehmendem Kräfteverschleiß, ja, wurden auch die Chancen ja immer besser, die Freiburg hatte, hinten raus. Und am Ende, ja, hat man es dann in einigen Fällen ganz gut verteidigt, in anderen Fällen mit ein bisschen Glück verteidigt. Und
einmal war die Latte dabei.
Genau, und da muss man einfach sagen, dass es nach 90 Minuten da 3-2 für Borussia steht, und ja, dann diese Nachspielzeit anbrach, war dann über die gesamte Spieldauer gesehen doch ein glücklicher Spielstand zu dem Zeitpunkt, und natürlich hätte jeder diesen Sieg nochmal gerne mitgenommen. Das hat man auch im Gästeblock gemerkt. Der Gästeblock kam dann nochmal richtig. Ich fand die Stimmung in der ersten Halbzeit wirklich hervorragend. In der zweiten Halbzeit war es sehr von Nervosität geprägt. Zum Schluss dann nochmal ganz gut. Und ja, dann hat man alles versucht, diese 3 Punkte nach Hause zu schreien. Es hat nicht sollen sein. Ja, weil dann Chiarodia ja unglücklich in den Zweikampf geht. Ich glaube, gegen Weißhaupt war es. Und ja, es diesen späten Elfmeterpfiff gibt.
Ja, tatsächlich. Also es war gegen den Torschützen zum 2-3, gegen Noah Weißhaupt, der sich da ein bisschen cleverer anstellte. Also es hätte diverse Optionen gegeben. Ich habe mir die Szene auch nochmal angeschaut. Entweder Chiarodia geht mit dem Kopf hin, dann wird womöglich sogar eher hohes Bein von Weißhaupt gepfiffen, ne? Oder er stellt irgendwie halt nur den Körper rein oder geht tatsächlich dann einfach mit ein bisschen mehr Weitblick in diese Szene rein. Ne? Am Ende, so wie es dann passiert ist und wie sich Weißhaupt dann eingestellt hat, muss man sagen, ist es ein berechtigter Elfmeter, und er wurde von Brich auch auf dem Platz schon gegeben. Ne? Also das ist mir dann auch immer wichtiger. Kann ich dann viel besser irgendwie mit klarkommen am Ende, wenn das jetzt nicht noch eine VAR-Entscheidung, so ein Overrulen gewesen wäre aus Köln, und wo dann Grifo nicht in der 90. plus 6 sich zum Elfmeterpunkt dahinstellt, sondern in der 90. plus 10, weil es noch so lange dauert. Ne? Aber trotzdem, am Ende passte auch wieder dann alles zusammen. Also gefühlt der erste Elfmeter von Vincenzo Grifo, den ich sehe, wo er echt ein bisschen Glück hatte, also nur weil er so hart geschossen hat. Ansonsten wäre Nicolas, hätte ihn zur Seite dann tatsächlich den Ball wegfausten können. Er war ja sogar dran, aber ja, alles bitter und unbefriedigend, weil wenn du 3-2 führst in Freiburg bei deinem Angstgegner in der 90. plus 4, dann willst du, dann musst du auch dieses Ding irgendwie nach Hause ziehen, ne? Und ja, die zwei Punkte hätten uns gut getan, wenn wir das im Paket betrachten. Heidenheim-Freiburg, dann sind wir gut dabei rausgekommen, zumal wir mehr als die 4 Punkte jetzt auch nicht verdient gehabt hätten, weil wir uns dafür zu passiv irgendwie dann doch angestellt haben, ist meine Meinung, in beiden Spielen.
In beiden Spielen, genau. Ich finde, das geht schon in Ordnung. Das eine Spiel haben wir dann glücklich gezogen, das andere Spiel jetzt nicht. Ja, im Idealfall gehst du da mit 6 Punkten raus, aber ich glaube, das ist auch der Lernprozess der Mannschaft aktuell, dass man da noch Luft nach oben hat und dass die Mannschaft da auch cleverer werden muss und auch noch ein paar mehr Facetten an den Tag legen muss, unter anderem Konterspiel. Glaube, ein ganz wichtiger Baustein, der Mannschaft momentan noch so ein bisschen abgeht, so aus Kontersituationen, tief aus der eigenen Hälfte, ja, haben wir, glaube ich, auch relativ wenig Tore erzielt in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, und trotzdem, die Grundtendenz ist ja positiv, ne? Obwohl es auch wirklich viele Statistiken gibt, die zum Beispiel gar nicht für uns sprechen. Also 23 Gegentore nach 10 Spielen, das geht auf einen Schnitt von deutlich über 70 hinaus. Das wäre dann nochmal eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu den letzten schon sehr gegentorreichen Spielzeiten. Und trotzdem hat man häufig das Gefühl, so schlecht wird gar nicht verteidigt. Dies sind jetzt 3 Gegentore, die komplett anders bewertet werden müssen, in meinen Augen, als die 3 Buden in Darmstadt zum Beispiel. Also es ist in der Bewertung so unglaublich kompliziert. Ne? Man kann es sich einfach machen, wenn man jetzt als Außenstehender draufblickt, sagt man ja hier 19 Tore gemacht in 10 Spielen, offensiv fluppt das ja und 23 kassiert, da liegt der Hund begraben. Das ist das Problem von Borussia. Aber genau so einfach kann man es sich nicht machen, darf man es sich nicht machen, weil jetzt gerade in Freiburg war dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen unser Offensivspiel gesamtmannschaftlich gesehen einfach nicht existent. Da hatten wir dann zu wenig Kontrolle, haben zu wenig eingeleitet nach vorne und es hätte ja Situationen gegeben. Auch Freiburg hat mal den Ball verloren und stand hinten offen. Ne? Aber genau das macht es aktuell irgendwie so schwierig. Also man kann für alles irgendwie Erklärungen finden. Man kann auch einen grundsätzlich guten Weg der Mannschaft attestieren und trotzdem, ja, wir haben einfach dann am Ende zu wenig Punkte. Ne? Wir sind 11. nach 10 Spielen. Das klingt jetzt gar nicht mal so unerwartet, ne? Aber es sind nur 10 Punkte, also ein Punkteschnitt von 1.
Genau, und hinten im Tabellenkeller hat der ein oder andere gepunktet an diesem Spieltag und das führt dazu, dass wir 5 Punkte vor dem letzten Tabellenplatz stehen. Das bedeutet erstmal, dass der Fokus ganz klar darauf liegt, jetzt weiter Punkte zu sammeln, auch in diesem Jahr noch und um eine möglichst gute Ausgangssituation zu haben, dann für die Rückrunde, wenn man denn am Ende im Abstiegskampf landet, da schon eine gute Ausgangsbasis zu haben. Und da zählt jetzt einfach jeder Punkt, das ist klar.
Schauen wir uns mal das Restprogramm an, jetzt bis zum Winter. Also die Rückrunde wird ja erst im Januar beendet mit dem Spiel gegen Stuttgart. Es sind noch 6 Bundesligaspiele für Borussia. Zu Hause geht es gegen Wolfsburg, danach Dortmund gegen Hoffenheim, zu Union gegen Bremen und in Frankfurt. Wie viele Punkte wären gut an dieser Stelle unterm Weihnachtsbaum?
Wir haben es ja auf der Fahrt auch angesprochen. Ich glaube, so dieser gute Korridor wären noch so 7 bis 10 Punkte jetzt. Ich glaube, wenn die dazu kämen.
Das haben wir aber vor Freiburg gesagt.
Das haben wir eigentlich vorm Spiel gesagt, genau. Wenn die jetzt so ungefähr noch dazukommen, also so ungefähr in dem Bereich, sagen wir mal 6 bis 10 Punkte, 6 wäre, glaube ich, so das untere Minimum, was dann ganz gut wäre, was auch schon notwendig wäre, weil dann hast du nach 16 Spielen 16 Punkte, bleibst du weiterhin bei einem Punkt pro Spiel. Das ist natürlich höchstgradig abstiegsgefährdet, ein Punkt pro Spiel. Wenn man das auf die 34 Spiele hochrechnet mit 34 Punkten, hast du keine Garantie, dass du am Ende des Jahres in der Bundesliga bleibst und das bedeutet, dass da noch ein paar mehr am Ende dazukommen müssen und dieser Schnitt sich in der Rückrunde im Idealfall steigert. Aus meiner Sicht ist das ist der Spielplan in der Rückrunde ein klein wenig dankbarer, zumindest der Start in die Rückrunde. Aber ich wäre mit diesen 6 bis 10 Punkten bis zur bis zur Winterpause, bis Weihnachten wäre ich zufrieden. Ich glaube, das wäre gut. Alles, was über diese 10 Punkte hinausgehen würde, wäre natürlich absolut hervorragend. Das wäre großartig. Und alles, was dann unter diesen 6 Punkten jetzt noch liegt, das wird es natürlich, dann wird die Situation natürlich nicht gerade erleichtern. Und deshalb hoffe ich einfach, dass zumindest mal jetzt auch gegen Wolfsburg die ersten 3 Punkte davon schon auf dem Konto landen.
Ja, ich würde auch konstatieren, wenn wir nach 16 Spielen, wenn wir unterm Weihnachtsbaum einen Schnitt von etwas über einem Punkt pro Spiel haben, dann zeigt die Entwicklung eine richtige Tendenz und das wäre auch unglaublich wichtig, ne? Weil ich glaube, dann können wir uns sicher sein, dass wir zumindest mal so 4, 5 Punkte auf jeden Fall vor der Abstiegszone stehen und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial, auch 1 oder 2 Mannschaften, die ein bisschen vor einem stehen, dann auch Anfang der Rückrunde mit einem guten Start zu catchen, ne? Also deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Borussia jetzt eben mit 10 Punkten aus 10 Spielen und es geht gegen den VfL Wolfsburg, du hast es schon angesprochen. Jetzt lass uns aber erstmal noch einen Schlenker machen zur Pokalauslosung. Auch da geht es gegen den VfL Wolfsburg, das erst zweite DFB-Pokalspiel zwischen beiden Mannschaften. An das erste haben wir alle gute Erinnerungen, 95. Also der Pokaltraum erlebt weiter zum ersten Mal 2 Heimspiele in Folge im Borussia-Park. Wie fällt so deine Analyse aus zur Auslosung? Auch darüber haben wir uns den Kopf zerbrochen. Es gab jetzt nur 5 weitere Bundesligisten, 8 Zweitligisten, 2 Amateurclubs. Da kann man ja nicht per se von einem Glückslos sprechen und trotzdem irgendwie blicke ich eher positiv rein.
Ja, es ist ein Heimspiel. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig in der Bewertung. Klar, diese Heimspiele gegen Zweitligisten, der SC Freiburg kann Lied davon singen, wie schnell man auch so einen Zweitligisten...
Die Fallhöhe ist extrem auch.
Ja, ne? Wie schnell man auch so einen Zweitligisten dann mal unterschätzt zu Hause. Vielleicht mal ein bisschen... nur so 1% zu leicht überheblich in so ein Spiel reingeht und dann geht das auf einmal nach hinten los. Das wird gegen den VfL Wolfsburg nicht passieren, da weiß jeder, was Sache ist. Da wird die Mannschaft konzentriert sein und genau wissen, was auf sie zukommt. Und das ist erstmal, würde ich sagen, recht positiv. Es ist keiner der absoluten Top-Gegner. Es ist kein Gegner der Kategorie Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen muss man als den absoluten Top-Gegner bezeichnen, der aktuell noch im Lostopf war. Es ist aber auch nicht Dortmund, es ist nicht Stuttgart, die zurzeit ganz gut Fußball spielen. Und deshalb glaube ich, dass man mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg gut leben kann. Das bedeutet nicht, dass ich da fest von ausgehe, dass wir weiterkommen, aber wir haben eine gute Chance.
Ja, also insgesamt ist die Chance auf einen Lauf, der uns bis nach Berlin führen könnte, gestiegen durch das Los. Soweit gehe ich tatsächlich, weil wir haben natürlich Stuttgart-Dortmund als ein weiteres Spiel. Also es werden sich wieder 2 Bundesligisten verabschieden. Wir haben nicht mehr als 4 Bundesligisten unter den letzten 8. Und dementsprechend, also wenn man da durchkommt, dann hat man auch berechtigte Hoffnungen, dass man im Viertelfinale zumindest dann sogar den nächsten machbaren Gegner hat oder sogar ein machbareres Los, als es Wolfsburg jetzt erscheint. Also für mich ganz entscheidend ist der Heimvorteil. Also Wolfsburg wird da jetzt kein Hexenkessel mit Gästefans erzeugen. Das gelingt schon an Wochenenden nicht. Das wird erst recht nicht an einem kalten Dienstag im Dezember, am 5. Dezember passieren. Also da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil von den Rängen aus und ich glaube, dass das kann ein magischer Abend werden. Wie so ein Flutlichtspiel gegen den VfL ausgehen kann, das erleben wir ja jetzt schon am Freitag. Also es ist eine kuriose Konstellation, dass man jetzt nach dem Heidenheim-Doppelpack, jetzt ist es nicht so extrem, aber es ist weniger als ein Monat nur zwischen den beiden Heimspielen.
Ja genau, da liegen ja dann am Ende nur 2 Spiele dazwischen, auch wieder nur die Spiele gegen Dortmund und Hoffenheim. Die zwischen diesen Spielen sind, also auch wieder sehr, sehr nah da dran, würde ich sagen. Dass wir jetzt in der Vorbereitung wieder über den gleichen Gegner sprechen. Also es ist, diese Doppelungen sind schon spannend, die wir jetzt immer wieder haben. Und ja, mal sehen, wie es Freitag so aussieht. Ich habe den VfL Wolfsburg jetzt natürlich nicht im Detail verfolgt in dieser Saison, aber mein Gefühl ist, sind besser reingestartet und jetzt, sind sie in Reichweite von Borussia. Also ich sag mal, das ist schon bemerkenswert, dass sollten wir da 2-0 gewinnen am Freitag, stehen wir vor dem VfL Wolfsburg und ich glaube, das wäre ein gutes Ziel für Freitagabend.
Wobei man schon sagen muss, beim Blick auf das Torverhältnis wäre vermutlich ein 4:2-Sieg für Borussia wahrscheinlicher als ein 2:0. Aber wie dem auch sei, am Freitag Hauptsache 3 Punkte für Borussia, das wäre natürlich wichtig. Es geht gegen den VfL aus Wolfsburg, Anstoß 20.30 Uhr im Borussia-Park. Zuletzt ja in Heimspielen zumindest. Wolfsburg für uns immer ein Gegner, gegen den wir ganz gut ausgesehen haben. Was erwartet uns diese Woche? Dazu haben wir uns natürlich wieder externe Expertise geholt. Wolfsburg ohne den gesperrten Lacroix. Vorne macht die meisten Buden vor allen Dingen Wind. Das ist das, was wir wissen. Mehr Expertise hat Wolfsburg-Fan André Vogt. Er ist gebürtiger Wolfsburger und darüber hinaus sicherlich vor allen Dingen jedem Basketball-Fan in Deutschland ein Begriff. Der Kopf hinter Got Next, dem Magazin und führendem Basketball-Podcast. Aber er ist eben auch Fußball-Fan. Er ist Wolfsburg-Fan und die erste Frage an ihn lautet, wie ist denn der Saisonstart verlaufen, jetzt auch abseits der nackten Zahlen von 4 Siegen, 5 Niederlagen und einem Remis?
Durchwachsen. Also ich glaube, es ist nach wie vor eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, wo man auch merkt, dass Niko Kovac nicht so ganz, glaube ich, weiß, wen er da von Woche zu Woche eigentlich spielen lassen soll und wen nicht. Das ist zwar natürlich gut, das heißt natürlich auch, dass man Qualität hat und schauen muss, wo findet man jetzt die richtige Elf. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir da momentan sehr viel rotieren. Und dass das ein oder andere Ergebnis auch vielleicht so zustande gekommen ist, dass da eben ein paar Automatismen einfach gerade im Spiel nach vorne noch nicht so wirklich da sind. Ich hoffe, dass wir da schnell jetzt ein bisschen Stabilität finden, jetzt gegen Bremen. Und 2:2 fand ich es auch eher durchwachsen, wie man das da gemacht hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen beides. Ne? Das ist Nachteil und Vorteil. Du hast viele gute Leute, du hast viele junge Leute. Ne? Es ist ja nicht jeder so stabil, dass er jede Woche seine Topleistung abrufen kann. Aber du hast eben auch Alternativen. Nur kriegst du dann eine eingespielte Elf? Das wird, glaube ich, die Hauptfrage sein jetzt bis zur Winterpause. Und ich bin gespannt, aber ich kann sagen, die Mannschaft macht Spaß. Also beim Zuschauen, da hatten wir schon ganz andere Jahre, wo man wirklich dachte, um Gottes Willen, was habe ich eigentlich letzten 90 Minuten hier gemacht, dass ich mir diesen Scheiß angeschaut habe.
Gerade zu Saisonbeginn sah es ja richtig gut aus. Wolfsburg hat die ersten 2 gewonnen oder 3 aus den ersten 4 Spielen gewinnen können. Jonas Wind hat gefühlt auch in jedem Spiel getroffen, so ein bisschen Girassi auf normalerem Niveau, sage ich jetzt mal, aber auch eine ebenfalls beeindruckende Serie hingelegt. Jetzt allerdings aus den letzten 4 Spielen nur 1 Punkt. Dazwischen allerdings Leipzig im Pokal geschlagen. Wie ist so dein Blick? Wie fällt der aus auf den VfL Wolfsburg, Fabian? Man
kann sich dem nur anschließen, ne? Wie was André gesagt hat. Wir haben, man sieht es bei dem Blick auf die Tabelle, es ist auch so ein bisschen wie bei uns dann, ne? So, naja, viele junge Spieler, viel neu. Es funktioniert noch nicht ganz so. Es funktioniert jetzt nicht so wie bei Bayer Leverkusen, wo momentan einfach alles funktioniert. Von daher, insbesondere natürlich, glaube ich, zu Hause dann eher die Stärken des VfL Wolfsburg und auswärts ja, tun sie sich doch schwer und da ist für Borussia dann auf jeden Fall was drin, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg zu spielen und ich hoffe sehr, sehr stark auf diese 3 Punkte am Freitagabend.
Und auch an dieser Stelle haben wir natürlich gefragt, auf wen Borussia am Freitagabend besonders aufpassen sollte. Ist es Jonas Wind? Mehr als die Hälfte der Wolfsburger Tore, 8 von 15 sind es, hat Jonas Wind bislang erzählt, also man scheint sehr abhängig von ihm zu sein.
Jonas Wind kam in die Saison rein, das sieht man ja bei Stürmern öfter, ne? Wenn die früh einfach den Lauf haben und treffen, bei ihm war es ja schon im Pokal bei Maccabi Berlin so, dann kann das auch ein bisschen Schneeballeffekt geben. Ich fand vergangenes Jahr schon, dass man gesehen hat, okay, der hat echt Qualität, aber da hat es eben noch nicht geklappt. Und man hat aber auch gemerkt, er brauchte eine gewisse Anlaufzeit in der Bundesliga, um noch anzukommen. Gleiches gilt auch für Lovro Mayer. Aber jetzt war er eben einfach in den entscheidenden Situationen halt da und hat eben auch nicht, ne, 3, 4 Chancen gebraucht, um dann die eine Bude zu machen, sondern, ne, wenn es läuft, dann läuft es. War bei ihm jetzt bisher einfach so. Und ich würde es nicht mal eine großartige Abhängigkeit nennen, im Sinne von, also wenn der das nicht machen würde, dann wäre der Rest einfach zu schlecht, um Spiele zu gewinnen, sondern so wie ich es gesehen habe, jetzt die ersten Wochen stand er einfach immer dann richtig und war halt dann da. Und jetzt haben wir natürlich auch Czerny, der zum Pokal gegen Leipzig getroffen hat, auch gegen Bremen getroffen hat, der jetzt auch mehr reinkommt. Ich glaube, Meier merkt man auch. Das ist eben auch ein Sprung aus Frankreich in die Bundesliga. Du musst erstmal, glaube ich, da auch mit der Physis klarkommen und so. Aber man merkt, da entsteht was. Und da ist auch wirklich ein Kreativzentrum vorne. Und die drei, glaube ich, die wir jetzt allererstes nennen. Ansonsten muss ich sagen, haben wir auf dem Flügel einfach echt gute Leute. Letztes Jahr natürlich Patrick Wimmer erstmal verletzt. Aber Kaminski finde ich auch richtig stark. Das ist einer, der Betrieb macht. Tomas macht Betrieb. Also das ist einfach das Problem, dass man, glaube ich, zu viele Leute hat und zu wenig Positionen, dass jetzt jeder so sich auch so reingrooven kann, wie es bei Jonas Wind jetzt halt schon passiert ist.
Auch auf dem Transfermarkt war man in Wolfsburg natürlich, wie wir das alle kennen, sehr aktiv. Man hatte allerdings auch zwei namhafte Verluste zu beklagen mit Felix Metscher zu Dortmund und mit Micky van de Veen. Hat man sich denn ordentlich verstärken können trotzdem? Also wie bewertet er den Transfersommer? Auch da hören wir jetzt mal rein.
Ich denke, die Tatsache, dass wir eben so ein Überangebot haben auf vielen Positionen und dass Kovac auch ein bisschen die Qual der Wahl hat, zeigt ja, dass wir da eigentlich nicht nur jetzt im Sommer, sondern auch die letzten Monate davor, dann auch zur Winterpause kamen ja auch einige Spieler, dass man eigentlich einen guten Job gemacht hat. Und dass man das gemacht hat, glaube ich, beim VfL, was man auch machen sollte. Und ich glaube, Marcel Schäfer, der ne, die guten wie die schlechten Zeiten beim VfL in den letzten 15 Jahren miterlebt hat, ich glaube, der hat auch die richtigen Schlüsse gezogen. Also meine persönliche Theorie ist ja, dass der VfL in der Vergangenheit ist wie so eine Sinuskurve. Man holt Spieler, man scoutet gut, man holt gute Spieler, man merkt, die werden besser, die machen den nächsten Schritt. Zum Beispiel jemand wie Dzeko, wie De Bruyne damals. Dann geht es nach oben, dann hat man Erfolg, relativ, entweder indem man einfach eine Europapokal-Teilnahme sich da rausspielt oder man holt wirklich auch einen Titel wie 2009 oder 2014. Und dann aber gibt es dann Leute, die weg wollen, einfach weil sie den nächsten Schritt gemacht haben. Und wenn sie weggehen, okay, ist nicht ideal, aber da kriegt man wenigstens Geld und dann kann man wieder neue Leute holen. Wenn man sie aber nicht gehen lässt oder aus irgendwelchen Gründen, die halt nicht gehen, dann kriegt man halt ein Problem im VfL. Und das ist dann immer dann der Absturz. Dann spielt man europäisch, dann sind Spieler da, die wollen sich empfehlen, die wollen, sag schon, weg zu irgendwelchen großen Clubs. Dann spielt man europäisch und da geben die Gas, weil sie sich zeigen wollen, aber in der Bundesliga, sag ich mal, dann fehlt dann so ein bisschen der Zug und der letzte Wille und man will ihn weg. Ja, und dann kommen diese krassen Abstürze auch zustande mit Kadern, wo wir über Jahre gesagt haben, also eigentlich mit dem Kader müssen die ganz woanders stehen. So. Von daher finde ich, das Transfersommer war sehr, sehr gut. Und letzten Phasen waren sehr, sehr gut. Wenn man Leute geholt hat, die den nächsten Schritt machen wollen, wenn man Leute auch verkauft hat, die weg wollen. Denn wie gesagt, wenn man die behält, Lacroix ist jetzt vielleicht so ein Positivbeispiel, man gesehen hat, wie er gefeiert hat mit den Fans nach dem Sieg gegen Leipzig, aber generell hat man jetzt Leute, die sind hungrig, die wollen den nächsten Schritt machen und dieses, dass man sich versteht als Ausbildungsverein, wie ja alle Vereine sind, außer die Bayern, wenn man ehrlich ist, in der Bundesliga, das war wichtig. Und das war halt nicht so, da hat man mit Geld um sich geworfen, man hat aufgeblähte Kader gehabt. Das ist jetzt, hat alles Hand und Fuß, was Marcel Schäfer da macht. Und deswegen bin ich da komplett mit an Bord, was da gemacht wurde.
Und wie sehen, das ist die letzte Frage an André, wie sehen die weiteren Ziele für den VfL Wolfsburg denn aus? Auch gerade jetzt kurzfristig in dieser Spielzeit für Außenstehende wirkt es ja schon so, als dass man mit so einem Kader das europäische Geschäft vielleicht nicht erreichen muss, aber mindestens anpeilen sollte, zumal man ja in der letzten Saison eigentlich schon alles in trockenen Tüchern hatte und dann gegen das abgestiegene Hertha BSC verlor und so nicht in die Conference League einzog.
Ich glaube, das europäische Geschäft ist ja eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade komplett neu anfängt, wie es vor ein paar Jahren der Fall war, eigentlich immer so das Ziel. Das ist natürlich auch mittlerweile mit der Vielzahl an europäischen Geschäften, die man da jetzt erreichen kann, natürlich auch immer leichter geworden, als noch vor 10, 15 Jahren war. Vergangenes Jahr hat man das am Ende erst verspielt, leider Gottes, was wohl auch kein Beinbruch war für meine Begriffe, auch wenn es sicherlich für den Verein und für die Spieler enttäuschend war. Aber man sieht ja momentan, ne, man hat nicht diesen Lauf hinbekommen, den man vielleicht gerne gehabt hätte zu Beginn. Und eigentlich sah es ja auch zu Beginn gar nicht so schlecht aus. Aber natürlich, das muss weiterhin das Ziel sein. Und die Hoffnung, die ich halt auch habe, ist, weil es eben eine junge Mannschaft ist, mit vielen Leuten, die einfach erst einmal in der Bundesliga wirklich hundertprozentig ankommen müssen, dass man im Laufe der Saison einfach stärker wird. Und dass man eben nicht in so einen Trott verfällt und dass man nicht aus dem Niemandsland dann rumdübbelt und denkt, ja gut, das Sache sehr gegessen, sondern ich glaube, dass vielleicht die sogar ihren besten Fußball erst nach der Winterpause spielen werden. Natürlich die Frage, wie ist der Abstand dann zu den Plätzen da vorne. Aber für mich präsentiert sich die Liga momentan nicht so stark, als dass man sagen will, wenn man sich die Hinrunde als Neunter beendet, dass man dann das irgendwie abschreiben kann, dass man auch in die europäischen Ränge einzieht. Von daher, nö, das ist das Ziel, das muss das Ziel auch sein. Einzige Sorge, die mir momentan so ein bisschen gerade im Kopf kommt, ist die Sache damit Maximilian Arnold, ne, jetzt gegen Leipzig. Nicht gestartet, aber bei Wind, dann war im Mai und so auch nicht in der Startformation. Jetzt allerdings wieder nicht. Klar gibt es dann Fragen in Wolfsburg. Ne? Ist ja nun mal ein sehr, sehr verdienter Spieler, Maximilian Arnold. Und hoffentlich wird das nicht nochmal irgendwie zu so einem Thema, was dann auch vielleicht negativ auf die Truppe auswirkt. Aber alles in allem, wirklich vollkommen recht. Also wenn man das sieht, was sie können, auf dem Papier auch, wenn die meisten da fit bleiben, sagt Wimmer, schon Schlag ist ja nicht dabei, ist, finde ich, dann muss man ganz klar das internationale Geschäft anpeilen und dann sollte es zur Europa League. Das wäre so das Ziel. Allerdings, wenn man es nicht erreicht, also ich persönlich muss sagen, ist dann schade natürlich, keine Frage. Ich glaube, wir sind alle immer wieder bereit hier für eine schöne Auswärtsfahrt. Aber am Ende des Tages spielen sie einfach leidenschaftlichen Fußball, einen guten Fußball, auch fehlerbehafteten Fußball, keine Frage. Aber das Schlimmste war im letzten Jahr beim VfL mal gesehen, dass eben keine Leidenschaft da war. So, und da sind wir, glaube ich, als Fans hier auch echt mehrfach gebrannte Kinder. Von daher, vielleicht bin ich auch zu leicht zufriedenzustellen, aber ich finde es einfach geil, wie sie auftreten, jetzt auch schon in der vergangenen Saison, in der Rückrunde. Und alles, was da in Sachen Europa kommt, ist für mich Gravy, wie der Amerikaner sagt. Wie die Soße oben drüber, aber der Braten schmeckt sicherlich auch so.
Ja, soweit also André Vogt, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und gerade das Thema oder die Personalie Maxi Arnold, das ist ja auch einer, an den hat man so als gegnerische Mannschaft, als gegnerischer Spieler vielleicht nicht immer die besten Erinnerungen, also von daher, ich denke, es wird viele Fans im Borussia-Park geben am Freitag, die ganz froh sind, wenn sie nicht Maxi Arnold ertragen müssen. Das ist jetzt ausdrücklich nicht negativ gemeint, das ist eigentlich quasi ein Lob an Maxi Arnold. Irgendwie ist er so ein Spieler, der sich so in alle möglichen oder auf alle möglichen Festplatten bei gegnerischen Fans eingebrannt hat.
Ja, unangenehmer Gegenspieler, immer für ein Tor gut. Ich glaube, allein gegen Borussia hat er das des Öfteren schon bewiesen und das eine oder andere Tor gemacht und auch spät uns da teilweise hart getroffen. Deshalb natürlich gar nicht so schlimm, wenn er nicht spielt. Ja, ich finde es ganz, ganz interessant, was er gesagt hat. Auch ganz interessant, dass der VfL Wolfsburg so ein bisschen ähnliche Probleme hatte wie Borussia mit Spielern, die eigentlich weg wollten und mit unterschiedlichen Leistungen zwischen Europa und Bundesliga. Ich glaube, das kennen wir ja auch irgendwie ganz gut aus den letzten Jahren.
Ja, stimmt. Es gibt viele Parallelen jetzt auch. In der Tabelle haben wir uns auch angenähert. Also deswegen relativ ähnlicher Saisonverlauf. Den Wolfsburgern kommt halt zugute, dass sie jetzt mal abgesehen vom heutigen Unentschieden gegen Werder Bremen so ein paar enge Spiele dann für sich haben entscheiden können. Ne? Dementsprechend sind sie dann doch ein bisschen besser platziert als Borussia. Wir hoffen, das ändert sich dann nach Freitag oder am Freitag. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wir haben jetzt uns vor Freiburg regelrecht den Kopf zerbrochen, ob da jetzt ein Neuhaus spielen sollte, ob da ein Gumu, ein Hack nach dem Pokal wieder ran dürfen oder doch Honorar Player. Wie sieht's denn jetzt aus? Also ich denke, eine Personalie mehr wird ja spannend zu sehen sein. Jordan wird nicht dabei sein, Adduktorenzerrung. Also mit der Adduktorenzerrung fällt er gegen Wolfsburg definitiv aus. Da ist jetzt die Frage, Player nach vorne oder mal wieder, endlich mal wieder ein Startelfmandant für den dann doch eher formschwachen Thomas Schwanscherer. Wie siehst du es?
Ja, ich gehe aktuell davon aus, dass Kone für Jordan in die Mannschaft rutscht und entsprechend zurückgezogen spielt und wir wieder auf einen 4-3-3 wechseln. Ich bin gespannt und bin auch gespannt, wer vor allem auf den Außenpositionen dann zum Zug kommt, ob es weiterhin Ngumu und Honorar sein werden, ob Robin Hack vielleicht von Anfang an spielt. Also ein paar interessante Fragen zu klären für Gerardo Seoane vor dem Spiel am Freitag und er wird das schon machen und ich bin ganz zuversichtlich, dass die drei Punkte dann im Borussia-Park bleiben.
Und wir werden in einer Woche drüber sprechen, hoffentlich dann eben über den zweiten Heimdreier, den dritten insgesamt in der Saison. Es hat in Freiburg nicht ganz geklappt, nichtsdestotrotz halten wir die Köpfe oben und versuchen es gegen Wolfsburg ein bisschen besser zu machen, vielleicht ein bisschen cleverer hinten raus und dann sieht die Welt doch schon wieder deutlich besser aus. Fabian, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus nochmal nach Espeln und ein großes Dankeschön an André Vogt. Also macht's gut, ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.